DigiVis, Digitalisierung und Visualisierung von Archiven und Sammlungen. Das Projekt DigiVis entwickelt Konzepte, Methoden und visuelle Werkzeuge zur interaktiven Darstellung und Analyse von Archivalien. Geleitet wird das Projekt von Professor Dr. Theo Hug vom Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation sowie von Dr. Eva Zangerle vom Institut für Informatik an der Universität Innsbruck.
In Folge 6 des Podcasts spreche ich mit Josef Mitterer. Er ist gemeinsam mit Theo Hug einer der beiden Verwalter des Nachlasses von Ernst von Glasersfeld. Herr Mitterer, danke fürs Vorbeikommen und ich würde Sie bitten, sich kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vorzustellen.
Also ich bin der Josef Mitterer, bin Philosoph, war an der Uni Klagenfurt viele Jahre und bin jetzt pensioniert. Das heißt, ich bin jetzt frei von den akademischen Zwängen und kann das tun, was mir wichtig ist, weiter philosophieren, solange mir was einfällt dazu.
Apropos frei von akademischen Zwängen, da kann man vielleicht schon eine Brücke zu Ernst von Glasersfeld schlagen, der ja sehr spät in seinem Leben eigentlich erst in diesen typischen akademischen Betrieb hineingekommen ist. Könnten Sie ganz kurz Ihre Beziehung zu Ernst von Glasersfeld schildern, wie Sie sich kennengelernt haben und was ihn vielleicht als Mensch und als Wissenschaftler ausgezeichnet hat?
Gerne. Natürlich ist es eine sehr umfassende Frage, da allein könnten wir eine Stunde oder eine halbe Stunde jedenfalls reden. Aber wie habe ich ihn kennengelernt? Ich habe 1988 einen Artikel veröffentlicht, der hieß Abschied von der Wahrheit und der dann gewissen Aufruhr, vor allem hier in Innsbruck, erregt. Und plötzlich habe ich einen Brief bekommen, Absender Ernst von Glasersfeld, der darin geschrieben hat, dass er ähnliche Auffassungen wie ich vertrete und ob wir uns nicht einmal kennenlernen. Ich war aber damals in meinem Brotberuf tätig im Tourismus und habe wenig Zeit gehabt und habe gedacht, okay, ich werde das schon irgendwann einmal beantworten, wenn es sich ergibt. Ein paar Jahre später war ich dann an der Uni Klagenfurt, 1990, und da habe ich gesehen, dass er ein Seminar am Institut für höhere Studien in Wien macht. Nach so, jetzt ist eine Gelegenheit und war hin, habe an diesem Seminar teilgenommen und habe ihm dann erzählt, er hätte mir einen Brief geschrieben und dann sind wir uns näher gekommen, waren zusammen im Heurigen und da hat unsere Freundschaft begonnen. Und die hat sich eigentlich fortgesetzt bis zu seinem Tod. Ich war eben mehrere Male längere Zeit bei ihm in Amherst und das letzte Mal kurz bevor er gestorben ist. Was hat ihn ausgezeichnet? Eben auch, dass er ein Mensch war, erstens einmal mit Rückgrat. Er hat sich nie verbogen. Er hat nie Kompromisse gemacht, die ihm vielleicht eine andere Karriere hätten geben können. Er war eben auch ein untypischer, er war begabt auf sehr vielen Gebieten. Wie viele von diesen Leuten, die ein hohes kritisches Potenzial haben und eine hohe Begabung haben, war er eben, wie Sie selber in seiner Autobiografie wahrscheinlich nachgelesen haben, nicht nur als radikaler Konstruktivismus oder als Begründer des radikalen Konstruktivismus prägend, für viele andere Wissenschaften und mit einem großen Einfluss in Pädagogik bis Kommunikationswissenschaft, bis Psychologie, bis hinein in die Ökonomie. Er hat in den USA zum Beispiel eine Professur bekommen. Die hätte er hier nie bekommen können. Er hat hier nie eine Doktorarbeit fertig geschrieben. Das heißt, dass er überhaupt hier in irgendeiner Form in die akademische Diskussion gekommen ist, war dem zu verdanken, dass in den Vereinigten Staaten in diesem Bereich jedenfalls weniger Dogmatismus scherzt als bei uns. Er hat ja nur ein, zwei Semester studiert und sonst nichts und hat dann in Mailand geforscht. Auch dort, der Silvio Cecato war selber so eine Randfigur im akademischen Bereich, hat auch keinen Wert auf Abschlüsse gelegt. Ja. Eine der wichtigen Aufgaben der akademischen Institutionen, der Universitäten ist es, den jungen Studierenden das kritische Denken und die Neugier abzugewöhnen, damit sie wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sind, die diese Institutionen zum Teil auch finanzieren, entweder als private Universitäten oder als öffentliche Universitäten. Und mit Glasersfeld war ich wie in vielen einer Meinung, nicht philosophisch, da haben wir einander kritisiert und da habe ich kritische Texte dazu geschrieben, obwohl die alle sehr wohlwollend sind, nicht? Aber wir waren einer Meinung, dass wir uns wenig Illusionen über die Einrichtung Universität machen. Die ist wichtig, aber Können und Qualifikation spielt für akademische Karrieren keine Rolle. Ernst von Glasersfeld konnte nur Professor werden in Amerika, In Europa hätte er nie Professor werden können. Oswald Wiener, ein enger Freund von mir, konnte Professor werden an einer Kunstuniversität. Dort gab es Ausnahmen für Leute, die nicht ein Doktorat hatten. Heinz von Förster hätte in Europa nie eine akademische Karriere machen können. Das konnte er in den USA. Und wie er dann in die USA gekommen ist, hat er dann geforscht, wie wir wissen, zuerst an einem Forschungsprojekt der US Air Force. Dann hat er sich beschäftigt mit der American Sign Language und der Schimpansensprache und dann mit dem radikalen Konstruktivismus. Und hätte wahrscheinlich noch auf vielen anderen Gebieten im Bereich der Werbung, er war ein exzellenter Journalist, also er war in vielen Bereichen sehr begabt. Er war ein exzellenter Fotograf auch. Das war sozusagen etwas, was er vielleicht ein Talent, das er von seinem Vater geerbt hat.
Würden Sie ihn als Philosophen bezeichnen oder wird diese Bezeichnung ihm gar nicht gerecht, eben weil er in so vielen
Bereichen... Ich bin überhaupt also sehr skeptisch, wenn man anderen Leuten Bezeichnungen zuschreiben, die sie selber nicht von sich haben wollen. Nicht? Er selber hat sich gerne als radikaler Konstruktivist bezeichnet, schließlich war er ja der Begründer des radikalen Konstruktivismus. Und in den letzten 2 Jahrzehnten, ja, hat er sich gefreut, wenn man ihn als Philosophen angesprochen hat. Er war ein Philosoph und Philosophie ist für mich nicht beschränkt auf diesen engen akademischen Philosophiebegriff. Also er war ein Philosoph. Aber das ist auch etwas, mit dem er sich selber bezeichnet hätte. Denker wären ihm vielleicht noch lieber. Einer, der ein bisschen verrückte Ideen hat. Ja.
Kann man der Begründung des radikalen Konstruktivismus ungefähr eine Jahreszahl zuweisen? Gibt es da ein Werk, mit dem es begonnen hat?
Nein, oder? Das glaube ich nicht. Nein, das war ein Übergang. Das war ein Übergang in den 70er Jahren. Ja. Sobald eben dieses Lana-Projekt für ihn nicht mehr befriedigend war und er sich mehr und mehr mit Sprache beschäftigt hat, aber eine genaue Jahreszahl kann man nicht zuweisen. Wahrscheinlich gibt es einen Jahr, wo er diesen Ausdruck radikaler Konstruktivismus zuerst verwendet hat.
Wie sehen Sie den radikalen Konstruktivismus heute? Also spielt er immer noch in der Wissenschaft so eine bedeutende Rolle wie damals, als das was Neues und was Innovatives war? Oder haben Sie
damals, als es neu war, innovativ war, hat es keine Rolle gespielt. Das heißt, es hat ziemlich lange Zeit gebraucht, bis der Erfolg, nicht? Glasersfeld hat sich ja wie viele andere, die ein neues Denkmodell, ein neues, diesen abgebrauchten Paradigmenbegriff will ich da nicht verwenden, aber einen neuen Denkstil vielleicht entwickelt haben, waren sie an der Peripherie des Denkens. Er war auch an der Peripherie. Er wurde ja in der akademischen Philosophie so gut wie gar nicht wahrgenommen und in einigen anderen Bereichen langsam. Hier in Europa eben als Folge von den Arbeiten von Paul Watzlawick und vor allem Siegfried J. Schmidt. Die beiden haben, sagen wir, die beiden großen Verdienste, dass diese Denkweise hier in Europa mehr Fuß gefasst hat und dann letztlich auch wiederum bekannter geworden ist als in den USA. Wie ist der radikale Konstruktivismus heute? Das ist jetzt so, nicht? Es gibt dieses Buch, der Diskurs des radikalen Konstruktivismus. Und da kann man jetzt sagen, radikale Konstruktivismus mit großem R, das ist Ernst von Glasersfeld. Mit kleinem R, das sind viele andere. Der einzige, von dem man sagen könnte, er war auch ein radikaler Konstruktivist, weil er darauf mit einem Witz geantwortet hätte, das war Heinz von Förster. Aber alle anderen, die sozusagen aufgrund dessen, dass sie zum Beispiel zufälligerweise in den Sammelband von Siegfried J. Schmidt geraten sind, ja, Umberto Maturana, Varela, Gerhard Roth und andere, würden sich selber ja nicht als radikale Konstruktivisten bezeichnen. Ihnen das dann zuzuschreiben, würde ich eigentlich fast unfair finden. Warum soll ich, meine, mir hat man auch alle möglichen Sachen zugeschrieben, mich auch als Konstruktivisten zeitweise bezeichnet und so weiter. Aber warum soll man das tun? Ich würde sagen, die anderen sind vielleicht radikale Konstruktivisten mit kleinem R. Ja? Der Ernst von Glasersfeld mit großem R. Das hat er begründet. Das war sozusagen mit seiner Leistung. Und er hat Einfluss gehabt, auch auf andere Denker nicht. Aber der Konstruktivismus, der in der akademischen, philosophischen, soziologischen Diskussion präsent ist, ist eher ein Sozialkonstruktivismus oder Sozialkonstruktionismus. Das sind verschiedene Spielarbeiten und verschiedene Spielarbeiten. Ich weiß nicht, ob Sie dabei waren, wir haben mal den David Bloor eingeladen. Der ist sozusagen, der hat die Glasersfeld gekannt und Glasersfeld hat ihn gekannt. Diese Leute haben sich ja alle untereinander wahrgenommen über die Texte, die sie jeweils geschrieben haben. Aber in der Philosophie ist er kaum wahrgenommen. Das nicht. Aber natürlich ist er weiterhin präsent im Bereich der Didaktik, der Pädagogik, in der Kommunikationstheorie. Seine Ideen haben Eingang gefunden, aber es wird heute oft nicht unterschieden. Es gibt so viele verschiedene Konstruktivismen inzwischen, dass eben der radikale Konstruktivismus einer der verschiedenen
von vielen
ist. Ja. Obwohl er unter den vielen für mich natürlich, erstens einmal, weil mir der Mensch Glasersfeld sehr nahe ist, auch wohl einer der einflussreichsten und wichtigsten.
Und in gewisser Weise lebt der radikale Konstruktivismus von Ernst von Glasersfeld ja hier im Archiv fort. Mhm. Die Abschlussfrage wäre, wie sehen Sie die Zukunft dieses Ernst von Glasersfeld Archivs in Innsbruck? Und was können sich vielleicht auch für neue Forschungsrichtungen ergeben mit dem radikalen Konstruktivismus, vielleicht mit neuen Disziplinen zusammen, die es auch vor 10, 20 Jahren vielleicht in der Form noch nicht gegeben hat, auch Stichwort Digitalisierung?
Es ist so, dass ein Archiv vor allem die Aufgabe hat, also mehrere Aufgaben, nicht? Wenn jetzt ein Archiv ist mit vielen verschiedenen Nachlässen, dann geht es darum, dass man diese Nachlässe aufarbeitet und gewissermaßen für die Forschungen zur Verfügung hält. Das Glasersfeld-Archiv ist ein Sonderfall, weil es ein Archiv ist, das nur einem Denker gewidmet ist. Und da geht es für mich eher darum, dass man auch wiederum einerseits den Bestand aufarbeitet. Meine große Aufgabe ist, und das habe ich Ernst von Glasersfeld versprochen, sozusagen, wenn er uns die Bestände nach Europa gibt, und es war ihm mir wichtig, es gab ja auch Angebote aus Deutschland, dann, oder natürlich wollten die in Wien unbedingt auch das haben, meine Freunde, der ist jetzt gestorben, Albert Müller und der andere Karl Müller, die damals auch sehr befreundet und kooperiert haben. Aber dort wäre es jetzt nur eben dann wiederum ein Schachtelbestand gewesen unter vielen. Aber hier hoffe ich eben, dass das Beste, was einem Archiv passieren kann, ist, dass es zu einer Diskussions- und Forschungszentrum wird, zu einem Bereich, wo erstens einmal weiterhin Sachen dazukommen. Das heißt, so ein Archiv ist ja nie vollständig. Es geht ja darum, das Archiv anzureichern mit neuen Beständen. Und dass es eben hier zu Diskussionen und Auseinandersetzungen kommt mit Kritikern des Konstruktivismus oder insbesondere des radikalen Konstruktivismus, aber auch mit neuen Ideen, die man irgendwie konstruktivistisch einbringen kann. Welche neuen Wissenschaften? Ja, das ist natürlich so, wenn sich einmal die bisherigen Wissenschaften mit Glasersfeld beschäftigen, dann kann man auch, es entstehen sowieso ständig neue Wissenschaften. Ich meine, die Professur, die er gehabt hat für Kognitionspsychologie, die wäre vor 100 Jahren auch nicht möglich gewesen. Vor ungefähr etwas mehr wie 100 Jahren war der große Streit, dass die Philosophieprofessuren in Deutschland, aber auch in Österreich, plötzlich mit Psychologen nachgesetzt wurden, weil es ja früher keine akademische Psychologie gegeben hat. Ein bisschen hoffe ich auch, dass durch das Archiv dazu beigetragen wird, zu einer doch wieder Akademisierung von Ernst von Glasersfeld, dadurch, dass er mehr eine größere Rolle findet in Bereichen wie Wissensforschung, in der Soziologie oder in der Philosophie. Darum laden wir ja auch Leute ein aus diesen Bereichen, nicht zum Beispiel, kann man sagen, also eine Folge davon, dass Tom Rockmore die letzte Glasersfeld-Lecture gegeben hat, er nicht nur ein kleines Büchlein, wir von ihm veröffentlicht haben, dass er auch ein großes Buch jetzt über Konstruktivismus geschrieben hat. Hätte er wahrscheinlich nicht geschrieben, er hat mir selber geschrieben, das ist sozusagen eine Folge dieser Einladung hier, nicht? Und leider ist die Einladung in diesem Jahr abgesagt, aber wir werden wahrscheinlich ein kleines Buch kriegen von einem der ganz großen Denker im deutschen Sprachraum, der auch wiederum Ernst von Glasersfeld geschätzt hat, nämlich Kurt Flasch. Und im nächsten Frühjahr kommt Lorraine Daston. Die ist eine der wichtigsten Forscherinnen eben im Bereich der Mischung aus Konstruktivismus, Wissenschaftsforschung, Wissenssoziologie. Ja. Und das finde ich eben, es muss ein lebendiges Archiv sein, wo eben Auseinandersetzungen stattfinden, wo man vielleicht Leute einladen kann, dass sie hier forschen und hier arbeiten. Mein Wunsch wäre, dass das Glasersfeld-Archiv sozusagen nicht nur jetzt den 100. Geburtstag von Ernst von Glasersfeld mit einem Symposium gewürdigt hat, sondern dass er vielleicht auch noch den 100. Todestag von Ernst von Glasersfeld würdigen wird. Das heißt, dass Ernst von Glasersfeld wie viele andere großen Denkerinnen und Denker jene Perioden überlebt, wo sie außer Mode geraten. Auch in den Wissenschaften, Nicht nur in den Geisteswissenschaften erleben wir Moden, bestimmte Interessen, die kommen und gehen. Und Ernst von Glasersfeld, würde ich sagen, ist jetzt in einer Situation, wo seine Form des radikalen Konstruktivismus noch aktuell ist. Ja? Vielleicht wird sie ja mal weniger aktuell werden oder vielleicht wieder mehr aktuell. Wir wissen nicht, welche Auswirkungen solche Ereignisse haben, die eine Generation prägen können, wie vielleicht die Covid-19-Pandemie, die wir jetzt erleben. Vielleicht führt das dazu, dass wir mehr konstruktivistische Themen wiederum behandeln oder auf konstruktivistische Weise behandeln. Zum Beispiel in dieser ganzen Fake-News-Debatte, die jetzt so virulent ist, werden konstruktivistische Denkerinnen und Denker und relativistische Denkerinnen und Denker von Establishment sehr stark kritisiert. Aber wie lange bleibt das Establishment Establishment? Vielleicht etabliert sich ein anderes Establishment, nicht? Also die Zukunft ist offen. Darum kann man nicht genau sagen, was darauf resultiert. Aber ich hoffe, dass dieses Archiv eine Plattform für kritische Auseinandersetzung und kritisches Denken ist. Ob das jetzt immer den Namen radikaler Konstruktivismus mit großem R trägt, ob es sich bloß um, jetzt nicht abwertend, um radikale Denkweisen handelt in anderen Disziplinen, das ist dann oft nur sekundär. Wichtig ist, dass ein Zentrum für lebendige Auseinandersetzung und Denken bleibt.
Gut, wir beenden diese Interviews traditionell mit der Frage nach Ihrer persönlichen Buchempfehlung zum Thema Konstruktivismus, Ernst von Glasersfeld, irgendwas in diese Richtung. Es kann Belletristik sein oder
ein Werk von Glasersfeld. Ein Buch, das, dem ich jetzt viele Leser wünsche. Ich habe das Buch selber erst vor kurzem kennengelernt. Und das hat auch wieder damit zu tun, weil er viele dieser konstruktivistischen Arbeiten nicht in der akademischen Philosophie entstehen oder dort nur sehr kritisch wahrgenommen werden, abwertend wahrgenommen, ja, wie das Buch von Paolo Borossian, Angst vor der Wahrheit, sondern eher im Bereich der Humanities. Und da gibt es ein ganz ausgezeichnetes Buch von Barbara Herrnstein-Smith, Scandalous Knowledge, skandalöses Wissen. In diesem Buch wird immer wieder auch Ernst von Glasersfeld zitiert. Natürlich nicht einer ist, aber es gibt ein großartiges Kapitel über Ludwig Fleck. Ludwig Fleck ist sozusagen der, der Kuhn wiederum die Idee gegeben hat. Und Ernst von Glasersfeld hat Ludwig Fleck sehr früh gelesen.
Gut, Herr Mitterer, vielen Dank für das Gespräch.